Radio Prag, Nachrichten.
Nach einer neuesten Prognose wird die tschechische Wirtschaft langsamer wachsen als ursprünglich angenommen. Minister Heger legt weitere Pläne zur Gesundheitsreform vor. Eishockey Stanley Cup, der Tscheche Voracek erzielt zum Auftakt das Siegtor für Philadelphia. Das Finanzministerium in Prag rechnet für dieses Jahr auch weiterhin mit einem leichten Wachstum der tschechischen Wirtschaft um 0,2%. Für das kommende Jahr allerdings hat das Ministerium seine ursprüngliche Prognose inzwischen etwas zurückgeschraubt. Statt eines Wachstums von 1,6%, wie im Januar prognostiziert, werde das Bruttoinlandsprodukt im nächsten Jahr wohl nur um 1,3% zunehmen, heißt es in einem aktuellen Wirtschaftsbericht, den das Ministerium am Donnerstag veröffentlichte. Das nunmehr geringere Wachstum sei auch auf den harten Sparkurs der Regierung zurückzuführen, wird in dem Bericht erörtert. Gesundheitsminister Leos Heger hat am Donnerstag seine Pläne zu den weiteren Phasen der Gesundheitsreform vorgelegt. Darin wird unter anderem vorgeschlagen, die Gebühren für einen Arztbesuch von 30 auf 50 Kronen zu erhöhen. Ohne Empfehlung des Hausarztes soll die Gebühr für das direkte Aufsuchen eines Facharztes künftig sogar mehrere hundert Kronen kosten. Zudem sollen die ärztlichen Leistungen, die als Standard von der Versicherung getragen oder als überdurchschnittliche Leistung auch vom Patienten bezahlt werden müssen, weiter gesplittet werden. So sollen Kuraufenthalte, Rehabilitationen, langfristige Pflege, aber auch Krankentransporte und Zahnplomben für Erwachsene künftig als überdurchschnittliche Leistungen eingestuft werden, sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Peter Nossek am Donnerstag. Die Änderungen sollen in der Gesetzesnovelle zur Krankenversicherung verankert werden, die ab Januar 2014 in Kraft treten soll, hieß es. Der tschechische Pkw-Hersteller Škoda Auto ist weiter auf dem Vormarsch. Im ersten Quartal dieses Jahres hat der VW-Tochterkonzern die Rekordmenge von 242.700 Autos verkauft. Das sind um 11,8% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Besonders erfolgreich war das Unternehmen im März, in dem es mit 95.200 verkauften Fahrzeugen das beste Monatsergebnis aller Zeiten erzielte, gab am Donnerstag Firmensprecher Josef Balasch bekannt. Im krassen Gegensatz zum Verkaufsboom bei Škoda steht indes die Lohnpolitik des Konzerns. Die Arbeitnehmer wollen am Verkaufserfolg des Unternehmens angemessen partizipieren und haben daher über ihre Gewerkschaften eine Lohnerhöhung von 6% gefordert. Die Arbeitgeber aber wollten die Tarife zunächst nur um 4,3% erhöhen. Seit Mittwoch bieten sie eine Tariferhöhung um 4,7% rückwirkend zum 1. April an. Der Abschluss eines neuen Tarifvertrages ist aber noch nicht in Sicht. Dabei ist der alte Vertrag schon Ende März ausgelaufen. VW-Konzern-Betriebsratschef Bernd Osterloh hat deshalb das Management von Škoda scharf angegriffen. Es zeuge von Unfähigkeit der Unternehmensführung, wenn es nach mittlerweile 13 Gesprächsrunden noch keine Einigung gäbe, sagte der oberste Arbeitnehmervertreter von Europas größtem Autobauer am Mittwoch. Ihre Gewerkschaftskollegen stünden mit beiden Beinen fest auf dem Boden und ihre Forderungen seien berechtigt, betonte Osterloh. Die Prager Burg zeigt eine erste Werksschau des in Deutschland lebenden Bildhauers Jan Koblasa. Der Künstler wird im Oktober seinen 80. Geburtstag feiern und ist für Werke an der Schnittstelle von Religion, Politik und Kultur bekannt. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 kehrte Koblasa von einem Studienaufenthalt nicht in die damalige Tschechoslowakei zurück und siedelte nach Deutschland über. Die Ausstellung im Reitsaal der Prager Burg öffnet an diesem Freitag für die Öffentlichkeit und ist bis zum 8. Juli zu sehen. Zum Auftakt des Stanley Cups, dem berühmtesten Eishockey-Wettbewerb der Welt, haben auch zwei Tschechen gleich für Furore gesorgt. Im ersten Vergleich des Regionalduells zwischen Pittsburgh Penguins und Philadelphia Flyers, das wegen seiner Präsenz auch als Battle of Pennsylvania betitelt wird, drucken sich am Mittwoch Jaromír Jágr und Jakub Voracek in die Scorerliste ein. Superstar Jágr steuerte einen Assist zum 3:3-Ausgleich der Flyers bei und Voracek markierte in der Overtime den 4:3-Siegtreffer für die Gäste aus Philadelphia. In der Best-of-Seven-Serie gingen die Flyers damit 1:0 in Führung. Beim diesjährigen Stanley Cup, an dem wie gewohnt 16 Mannschaften teilnehmen, greifen insgesamt 25 Eishockey-Cracks aus Tschechien ins Geschehen ein. Und abschließend noch ein Blick auf das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien nach Auflösung örtlicher Frühnebel zunächst heiter, im Tagesverlauf aber nimmt die Bewölkung zu. Hier und da sind auch Schauer möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 12 bis 16 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Herzlich willkommen bei Radio Prag, herzlich willkommen bei den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
In etwa 15 Minuten hören Sie bei uns ein Interview mit der Direktorin des Tschechischen Zentrums Berlin, die Ihnen die neuesten Ausstellungen und Aktionen vorstellt. Unter anderem wird auch ein Künstler der umstrittenen Kunstgruppe Stohoven eine Ausstellung haben. Es wird also spannend. Vorher aber unsere aktuellen Tagesechos mit den folgenden Themen. Misstrauensvoten sind in der tschechischen parlamentarischen Demokratie häufig. Unter anderem, weil sie zum Sturz der Regierung führen können, ohne dass die Opposition eine Alternative bieten muss. Das soll nun nach den Wünschen der Mitte-Rechts-Regierung geändert werden. Wie die Chancen dazu stehen, erfahren Sie bei uns. Und ein neues Buch über die böhmischen Jahre Kaiser Karl I. ist frisch erschienen. Das wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Soviel zu den Themen des Tages. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Marco Zimmermann. Ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie einfach dran. In der Bundesrepublik Deutschland hat es sich bewährt, das sogenannte konstruktive Misstrauensvotum. Im tschechischen Verfassungssystem gibt es indes praktisch keine Einschränkungen, wenn die Opposition die Regierung stürzen möchte. Sie kann dies theoretisch immer wieder probieren und muss keinen möglichen neuen Regierungschef benennen. Das Mitte-Rechts-Kabinett von Premier Peter Netschers will das gerne ändern, braucht dazu aber die Stimmen der Opposition. Mehr nun von Till Janser.
Dreimal bereits hat die sozialdemokratische Opposition in dieser Legislaturperiode versucht, die aktuelle Regierung zu stürzen. Alle Versuche endeten so wie der in diesem März. Die Abgeordneten der drei Regierungsparteien hielten zusammen, die Opposition konnte keine Mehrheit erzielen. Nun hat sich die Koalition am Mittwoch darauf geeinigt, ein konstruktives Misstrauensvotum nach deutschem Vorbild einzuführen. Ausgearbeitet wurde der Gesetzesvorschlag von Vizepremierministerin Carolina Pieck von der Partei der öffentlichen Angelegenheiten. Sie betont, dass die Novelle nicht zum Vorteil des amtierenden Kabinetts gedacht sei.
Ich betrachte diese Regelung als eine Stärkung der politischen Stabilität und der Stabilität zukünftiger Regierungen. Denn das Gesetz soll erst nach den nächsten Wahlen in Kraft treten. Zugleich wird damit die Verantwortlichkeit zukünftiger politischer Opposition gestärkt.
Die Regierung plant nun Folgendes. Für einen Misstrauensantrag müssen die Unterschriften von mindestens 50 Abgeordneten vorliegen. Diese Zahl entspricht einem Viertel der Volksvertreter und damit in ihrer Höhe der deutschen Regelung. Zudem muss im Vorfeld der Name des möglichen zukünftigen Regierungschefs bekannt sein. Auch dies ist ein Element aus der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages. Über die deutsche Regelung hinaus ist jedoch geplant, dass ein halbes Jahr bis zu einem erneuten Misstrauensantrag verstreichen muss. Nur wenn den nächsten Antrag 80 Abgeordnete unterstützen, kann er bereits früher gestellt werden. Für solche Änderungen sieht die Opposition aber keinen Grund. Der innenpolitische Experte der Sozialdemokraten Jeronim Tejc verweist darauf, dass die Einführung des konstruktiven Misstrauensvotums in Deutschland auf historischen Erfahrungen gegründet war. So sollte eine häufige Auflösung des Parlaments wie in der Weimarer Republik nicht mehr möglich sein. In der tschechischen Verfassung bestehen laut Tejc indes genügend Sicherheiten.
Das derzeitige Modell reicht wirklich aus. Zwar ist in der vergangenen Legislaturperiode noch die Möglichkeit hinzugekommen, dass mit den Stimmen von 120 Abgeordneten das Abgeordnetenhaus aufgelöst und vorgezogen Neuwahlen ausgeschrieben werden können. Auf der anderen Seite aber ist der Sturz der Regierung relativ schwierig. Das System ist also ausgewogen.
So kann das tschechische Abgeordnetenhaus erst dann aufgelöst werden, wenn der amtierende Regierungschef zweimal hintereinander nicht die Vertrauensmehrheit erreicht. Die Auflösung des Hauses liegt dann in der Kompetenz des Staatspräsidenten. Um die bestehende Regelung durch ein konstruktives Misstrauensvotum zu ersetzen, braucht die Regierung die Verfassungsmehrheit in beiden Parlamentskammern. Entscheidend sind dabei gerade die Sozialdemokraten, die aber keine Änderung wollen, Parteichef Bohuslav Sobotka.
Diese Verfassungsänderung unterstützen wir nicht. Unsere Vertretung im Senat und Abgeordnetenhaus ist entsprechend groß, dass die Regierung ohne unsere Stimmen diese Novelle nicht verabschieden kann.
Worauf Sobotka wohl vor allem hinweisen wollte, im Senat haben die Sozialdemokraten die absolute Mehrheit.
Musik.
Eine interessante Gesetzesinitiative, die wohl wenig Erfolg haben wird. Tiljansa berichtete. Aus der parlamentarischen Demokratie machen wir nun einen Sprung zurück in der Geschichte, und zwar in die Donaumonarchie. Der letzte österreichische Kaiser und böhmische König, Karl I., verbrachte in seiner Jugend einige Jahre in der mittelböhmischen Stadt Brandis nad Labem in Brandeis. Über Karl I. und seine Beziehung zu Brandis erzählt ein neues Buch, das vorige Woche im österreichischen Kulturforum in Prag vorgestellt wurde. Martina Schneibergowa war dabei.
Kaiser Karl I. verbrachte seinen Militärdienst in Böhmen. Er diente beim 7. Dragonerregiment, das in der Elbestadt Brandis nad Labem stationiert war. Die glücklichen Jahre, die der spätere Herrscher in Böhmen verbrachte, beeinflussten seine Beziehung zu den Tschechen positiv, sagt der Verfasser des neuen Buchs Milan Novák. Novák leitet die Kultur- und Tourismussektion im Rathaus der Doppelstadt Brandis nad Labem Stará Boleslav. Er ist zudem Kastellan des Schlosses in Brandis und beteiligte sich zudem an der Renovierung des Gebäudes und an der Gestaltung der dortigen Dauerausstellung. Mit Karl I. befasst sich Novák bereits seit mehreren Jahren.
Ich glaube, dass sich meine Beziehung zu dieser Persönlichkeit entwickelt hat. Zudem habe ich das Gefühl, dass es eine beiderseitige Beziehung ist. Als letzter Besitzer des Schlosses in Brandis nad Labem ist Karl I. Gegenstand von nicht direkt wissenschaftlichen, aber eher historisch-praktischen Forschungen geworden. Ich wollte das Schicksal des Schlosses bis 1918 besser kennenlernen, bevor es nach Jahrhunderten aufhörte, ein Kaiser- und Königsschloss zu sein. Ich schätze einige von Karls Vorfahren sehr und weiß von ihnen, was alles sie für Brandis und die Länder der böhmischen Krone geleistet haben. Aber zu Karl I. habe ich eine persönlichere Beziehung.
Milan Novák hat in seinem Buch über Karl I. viele historische Fotos und Ausschnitte aus Chroniken veröffentlicht. Diese vermitteln eine Vorstellung von der Atmosphäre in Brandis nad Labem und in der Nachbarstadt Stará Boleslav zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Laut Novák-Worten hat sich Karl I. auch noch in den letzten Jahren seines Lebens im Exil gerne an Brandis erinnert. Doch der Kaiser ist in der mittelböhmischen Stadt in Vergessenheit geraten, glaubt Novák.
Nicht nur die Bewohner von Brandis, sondern alle haben ihn vergessen. Ich finde aber viel wichtiger, ob wir mit zeitlichem Abstand in der Lage sind, uns wieder mit einer solchen historischen Persönlichkeit zu beschäftigen. Es geht darum, ob wir bewerten können, was uns die damaligen Ereignisse gebracht und genommen haben.
Vor allem das Schloss in Brandis ist mit Karl I. verbunden, aber nicht nur, wie der Kastellan sagt.
An Karl I. erinnert heutzutage auch eine Reliquie und seine Kapelle in der Marie-Himmelfahrtskirche. In Stará Boleslav hat zudem die tschechische Zweigstelle der internationalen Kaiser-Karl-Gebetsliga für den Völkerfrieden ihren Sitz. Ich halte vor allem aber die Teilnahme von Hunderten von Menschen für wichtig, die jedes Jahr aus ganz Europa zu den Veranstaltungen kommen, die Kaiser Karl I. gewidmet sind.
Karl I. wurde im Jahre 2004 selig gesprochen. Aus diesem Anlass wurde eine Gedenktafel in der Kirche von Brandis nad Labem installiert. Vor 10 Jahren hatte Milan Novák schon eine historische Veranstaltung mit dem Titel Audienz bei Karl I. ins Leben gerufen. Sie findet regelmäßig am letzten Wochenende im April statt. In diesem Jahr wird am 28. und 29. April nicht nur an Kaiser Karl I., sondern diesmal auch an Rudolf II. Gedacht, der vor 400 Jahren gestorben ist.
Wir bleiben bei der Kultur, wechseln aber die Zeit und das Land aus dem Mittelalter zurück in die Gegenwart und aus Österreich nach Preußen. Sascha Dlouhý ist ein tschechischer Regisseur und stellt ab kommender Woche seinen Film Trafatschka in Berlin vor. Daneben wird in einer Theaterproduktion das Leben der Roma im Rahmen der Veranstaltung Open for Everything vorgestellt. Tschechische Kultur wird aber nicht nur direkt in Berlin, sondern auch in Dresden und Leipzig geboten. Mehr erfahren Sie in der Sendereihe Aviso Kultur grenzenlos mit der Leiterin des Tschechischen Zentrums in Berlin, Monika Stjepanova, sprach Laura Staniszewski.
Aviso. Tschechische Kultur grenzenlos. Der Regisseur Sascha Dlohy und der tschechische Graffiti-Künstler Jan Kalab, ein Mitglied der Organisation Stohoven, sind ab kommender Woche zu Gast in Berlin und stellen den Dokumentarfilm Trafatschka vor. Frau Stepanova, Sie sind die Direktorin des tschechischen Zentrums in Berlin. Worum geht es genau in dem Film Trafatschka?
Trafatschka zeigt eine verlassene Fabrik, die innerhalb von 5 Jahren zu einem wirklich wichtigen Ort für tschechische zeitgenössische Kunst geworden ist. Und zwar haben sich 5 Hochschulabsolventen des Raums angenommen und haben da gearbeitet, zum Teil auch gelebt, und das beschreibt alles dieser Film. Und wir fanden diesen Film eigentlich so wichtig und so viel aussagend über die tschechische zeitgenössische Kunstszene, dass wir uns entschlossen haben, den in Berlin zu zeigen und nachhinein einige von diesen Künstlern nach Berlin einladen, mit den Projekten entwickeln und einfach schauen, wo sich hier Verbindungen aufbauen lassen zwischen der tschechischen und der deutschen zeitgenössischen Kunst. Und Jan Kalab haben wir nicht zufällig eingeladen, sondern wir würden gerne in Berlin ein größeres Street-Art-Projekt vorbereiten mit ihm. Berlin ist ja wirklich bekannt für seine Street-Art. Wir würden uns eigentlich diese Generation der zeitgenössischen Kunst ein bisschen mehr widmen in den kommenden Jahren oder in dem kommenden Jahr. Gleich nach dieser Vorführung kommt auch schon eine Einzelausstellung von Václav Kirsa. Das ist auch einer von der Gruppe der Trafatschka-Künstler. Und er wird eine Einzelausstellung von uns unterstützt in dem Autocenter. Die Veranstaltung Trafatschka, die findet am 16.04., das heißt kommenden Montag, statt. Und wird also an einem neuen interessanten Ort, Babette Bar, stattfinden.
Ab dem 20. April stellen die Jolly Jams ihre Produktion Babybox im Rahmen der Dresdner Tanzwochen vor. Das Markenzeichen der Gruppe ist ihre ungebremste Energie, die sich auf unverstellte Direktheit gründet. Woher kommt die Gruppe und woran erkennt man diese Energie in ihrer aktuellen Produktion?
Die Gruppe kommt aus Prag und die spielen im Prager Theater zeltnah normalerweise. Und sie sind auch nicht zum ersten Mal in Dresden. Hiermit, also mit Jolly Jams und mit Krebsko, das ist die zweite Tanzkompanie, unterstützen wir das Festival Tanzwoche Dresden. Und die gibt es schon seit längerem und die Energie ist einfach präsent und ich glaube, das ist etwas, was man miterleben muss, was man schwer beschreiben kann.
Wie Sie es schon gerade angekündigt haben, ein weiterer Besuch aus Prag im Rahmen der Dresdner Tanzwochen sind die bekannten Krebsko-Akteure. Von ihnen wird behauptet, dass sie mit ihrer neuesten Produktion, der Tango Grande, gewissermaßen russisch Roulette spielen. Wie ist denn das zu verstehen?
Na, sie experimentieren viel und sie kreieren Situationen, auf die sie dann experimentell reagieren. Also ist es dann wirklich ein in gewissem Maße experimentelles Stück.
Thilo Sarrazins Buch Deutschland schafft sich ab hat nicht nur in Deutschland viel Aussehen erregt. Zum Beitrag der 7. Berliner Biennale für zeitgenössische Kunst hat der tschechische Künstler und Performer Martin Zeth die Kampagne Deutschland schafft es ab gegründet. Trotz der schwerwiegenden Kritik gegen den Künstler, wird die Kampagne in seiner ursprünglich geplanten Form stattfinden und wenn ja, wie genau wird diese ablaufen?
Ja, Martin Zeth, das war wirklich ein großes Aufsehen. Martin Zeth hat nach diesem Aufruf gehofft, dass er ungefähr 60.000 Bücher sammeln kann. Das wären dann 5% von der Auflage des Buches von Thilo Sarrazin und es wurden auch über 1 Million verkauft. Aber nachdem das eigentlich gleich am Anfang ziemlich medialisiert wurde und dann auch in Verbindung mit der Bücherverbrennung gebracht wurde, haben einige wirklich, also nicht wenige von den Sammelstellen erstmal abgesagt. Das heißt, erstmal wurden die Sammelstellen reduziert. Dann, soweit ich weiß, wurden auch nicht so viele Bücher gesammelt, wie Martin gehofft hat. Martin möchte alle Sammelstellen besuchen, er möchte mit den Menschen sprechen. Er hat auch sehr viele E-Mails bekommen, die wird er sicher auch in sein Kunstwerk verarbeiten. Und jetzt muss er einfach entscheiden, aufgrund der gesammelten Bücher, so mit den Zahlen, die er dann erst bekommen wird, kann er entscheiden, was er damit macht. Und darauf sind wir auch sehr, sehr gespannt, so wie die Organisatoren der Berliner Biennale.
Weiteres Thema, der Lichtdesigner Pavel Korbitschka aus Brünn und die Akkordeonspielerin Lucy Witkova aus Den Haag nutzen Skype für ihre Performance in Leipzig am 28. und 29. April. Ein Live-Konzert ohne Bühne und Mitwirkende. Wie genau funktioniert das?
Das ist auch ein weiteres Experiment. Also in dem kommenden Programm haben wir, wie Sie sehen, sehr viele Experimente mit offenem Ausgang, sei es schon Martin Zeth oder sei auch diese Veranstaltung. Die Veranstaltung findet in Leipzig in der Baumwollspinnerei und ursprünglich war das so geplant, dass einer der Künstler in Brno ist und die Künstlerin dann in Den Haag. Wir arbeiten jetzt ein bisschen an der Möglichkeit, dass vielleicht doch der Künstler aus Brno in Leipzig anwesend ist. Und somit wäre das nicht komplett virtuell, aber nur, sagen wir, halb virtuell, sodass die Menschen das auch miterleben können. Trotzdem wird dann der Ton und das Bild zwischen Haag und Leipzig sozusagen erstmal wandern und das Ergebnis werden dann die Leute dort erleben. Aber wie gesagt, das ist auch etwas, was man am besten erleben muss, damit man, also auch an der Stelle, weil man vorher wirklich noch nicht sagen kann, wie das wird. Und wie gesagt, wir hoffen, dass der Künstler kommt und somit das nicht komplett virtuell wird.
Frau Stepanova, welche Veranstaltungen würden Sie den Hörern am Ende noch ans Herz legen wollen?
Also ich würde auf jeden Fall nochmal empfehlen, die Ausstellung von Václav Kirsa, die heißt Wirklich und findet ab dem 5. Mai im Autocenter statt. Und ansonsten würde ich auf jeden Fall nochmal die Veranstaltung Open for Everything, das ist eine Produktion Konstanze Makras und Dorke Park, empfehlen. Das ist eine Initiative des Goethe-Instituts und Goethe-Institut Prag ist da sehr eingebunden und das ist eine Produktion über Roma, über das Leben der Roma mit nicht professionellen Tänzern und Schauspielern aus der Tschechischen Republik, aus Ungarn, aus anderen Ländern auch. Also das wird auch nach Berlin, wird das auch nach Prag gehen und in andere Städte. Also das ist auch etwas, was sich sicher lohnt zu sehen.
Vielen Dank für das Interview, Frau Stepanova.
Wie immer ein interessantes Angebot in Berlin. Freunde tschechischer Kultur und Neugierige sind immer willkommen in den tschechischen Zentren. Und damit geht unsere heutige Sendung auch schon wieder ihrem Ende zu. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Unsere Beiträge finden Sie in Schrift und Ton sowie regelmäßig aktualisierte Nachrichten auf unserer Website www.radio.cz sowie auf unserem Facebook-Profil. Und Sie können uns natürlich auch auf Ihren mobilen Geräten hören, einfach die kostenlose App des Tschechischen Rundfunks installieren und Radio Prag ist auch unterwegs immer dabei. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Durch die Sendung führte sie Marco Zimmermann. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.